Alles, was du brauchst, hat der liebe Gott dir schon gegeben. Das hast du mit auf diese Welt gebracht. Weißt du, ich habe mir vorgestellt, die Schöpfung der Menschheit, die Schöpfung dieser Welt war sowas Ähnliches wie eine Landung auf dem Mond. Da hat man alles mitbringen müssen. Und Gott hat uns alles mitgegeben, was wir zum Überleben und zum Weiterleben brauchen. Und wenn wir die Planeten noch weiter besiedeln würden, wir müssen alles Irdische mitnehmen, damit wir dort weiterleben können und dann weiter uns entfalten können und dort weiterentwickeln können. Alles, was du brauchst, ist dir bereits gegeben, ist es schon da. Deine Eltern waren da, die Gesellschaft war da. Ob die gut war oder schlecht war, das ist vollkommen egal, aber auf jeden Fall, sie war da. Der Wald war da, die Luft war da, das Leben war da, das war alles da, die Tiere waren da. So, der Herr hat die Menschen wunderbar geschaffen. Und die Bibel sagt, als es alles vollbracht war, hat der Gott erst zuletzt den Menschen geschaffen und reingesetzt ins Paradies und sagte, macht euch die Erde untertan, mehret euch und füllt die Welt, erfüllt die Welt und so weiter. Und heute haben wir Erntedank und wir haben sehr viel Grund zum Danken. Wenn wir zurückschauen, was Gott alles so getan hat im vergangenen Jahr, was alles so gewesen ist, ich will nicht aufzählen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt. Auch das gehört zum Erntedank, dass Gott uns so viel Schlechtigkeiten, negativen Dinge vergeben hat. Eigentlich, wir dürften gar nicht hier sein, denn wir werden erhalten von der Gnade Gottes. So, die wahren Gläubigen, die leben im Reichtum Gottes, aus der Fülle Gottes. Da ist alles da, was man braucht. Wie es heißt im Psalm 23, im Angesicht deiner Feinde, deiner Widerwärtigkeit, decke ich den Tisch und schenke dir voll ein. Und ich salbe dein Haupt mit Öl und ich gebe dir alles, was du brauchst. Aber er nimmt uns auch manchmal was weg, was wir nicht brauchen. Er schließt die Türen zu. Auch das gehört zum Erntedank. So, in Gott wirst du wirklich reich, wenn du ihm wirklich vertraust, auf ihn schaust. Viele Menschen wissen gar nicht, wie reich sie sind und sind weiterhin Bettler. Leb ein Leben eines Gesegneten. Und das wollen wir heute ein bisschen lernen und verstehen, wie kann ich als Gesegneter leben. Wer wirklich zu Jesus gekommen ist, der hört mit der Bettelei auf. Der bettelt nicht mehr rum, der ist kein Armer mehr. In der Bibel heißt es, bei den Israeliten, als sie auszogen aus Ägypten und dann in der Wüste waren, und in der Wüste ist kein Überfluss da, da war kein Armer, kein Kranker, kein Gebrechlicher da, denn da heißt es, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und das ist wunderbar zu wissen, wenn Gott unser Arzt ist, wenn Gott unser Versorger ist. So, wir leben im Reichtum Gottes. Mit der Bekehrung, mit der Hinwendung zu Jesus, also vertauscht dein Mangel in sein Reichtum. Ja, deine Bedürfnisse sind jetzt Gottes Bedürfnisse und er sorgt für dich als sein Kind. Wahre Gläubige führen ein fantastisches Leben. Sie leben in einem anderen System als in dem System dieser Welt. Gestern sprach ich vom Geld. Heute in dieser Welt, in der wir leben, läuft ohne Geld nichts mehr. Weder in der Wirtschaft, weder in der Politik, weder in der Religion, weder im Glauben noch sonst irgendwo. Immer Geld. Geld regiert die Welt. Auch noch nicht im Sport, das ist überall, ist Geld das Wichtigste. Aber bei Gott brauchst du kein Geld. Da leben wir auf seiner Gnade und umsonst. Das ist ein anderes System. Unser Reichtum ist in Jesus. Er ist unser Kapital und unser Vermögen. Und der Segen Gottes, heißt es in meiner Bibel, macht reich ohne Mühe. Das schon, ich muss schon was tun, ich muss Gott gefallen, ich muss ein Freund vom Herrn sein. So, und dann segnet mich Gott, dann wünsche ich mir Glück und so weiter, dann lebe ich in der Gunst Gottes. Und die Gunst Gottes ist, was den Unterschied in meinem Leben ausmacht, die Gunst Gottes. Die natürliche Gunst musst du verdienen oder erkaufen. In dieser Welt musst du alles erkaufen. Und deshalb, wir sind nicht mehr im System dieser Welt, wie ich gestern gesagt habe. Wir sind im System Gottes. Da musst du nichts erkaufen, verdienen oder was leisten. Nein, du musst nur Gott gefallen, ein Freund von Gott sein. Das ist das Wichtigste. Das beste Beispiel, wie lebe ich ein erfülltes und ein gesegnetes Leben, ist das Leben von der Esther. Ich möchte nur ganz kurz das Mädel erwähnen. Diese Esther wurde ausgewählt in Persien damals für den König, für sein Harem. Und es war ein nettes, süßes Mädchen, wurde schön massiert, poliert, frisiert und was so alles gemacht. Und sie sollte eine Königin sein eines Tages. Und da war eine große Not. Und da drohte es, so ein Holocaust, was der Haman damals anstellen wollte. Er wollte die Juden vernichten in Persien oder der Stadt Susan damals. Und dann geht diese Esther zum König und sagt, ich gehe egal, auch wenn ich noch unbekannt bin, auch wenn ich noch ungeliebt bin, ich gehe zum König. Komme ich um, so komme ich um. Sie ging aufs Ganze und Menschen, die aufs Ganze gehen, die werden gesegnet, die keine halben Sachen machen. Und ich mache dir Mut, geh aufs Ganze in deinem Leben. Und der Herr wird sorgen für dich, wie es dann weitergeht. Aber du musst etwas tun, aufs Ganze gehen. Alles, Herr, bist du. Alles, was ich besitze, alles, was ich kann, alles bist du. Und ich gehe einfach zu dir und ich komme zu dir. Und da heißt es von der Esther, und Esther fand Gnade, oder das richtige Wort, was sie übersetzt ist, Gunst bei diesem König. Sie fand Gunst. Und genau um das geht es mir. Wir sollen Günstlinge Gottes sein. Gott soll uns günstig sein. Esther nutze diese Gunst, und um ihr Volk zu retten. Und du hast auch Gunst bei Gott. Du kannst für deine Familie eintreten. Du kannst für dich persönlich eintreten. Du kannst sogar für unsere Gesellschaft mit eintreten, für unser Land eintreten, für die Gemeinde eintreten. Finde Gunst bei Gott. Deshalb ist es auch wichtig, dass du wartest, bis du Gunst hast. Bis du wirklich das Gefallen des Königs, des allmächtigen Gottes auf deiner Seite hast. Wir sollen genau wie Esther einfach der Gunst Gottes sicher sein. Und die Esther zu seinem Onkel, diesem Mardochai, gesagt, bet für mich. Und die Juden sollen beten in der Stadt. Es geht um Leben und Tod. Dass ich, wenn ich zum König gehe, dass ich die Gunst finde. Bete, wenn du die Gunst Gottes suchst, die einzige Möglichkeit, was du tun kannst, ist beten. Herr, ich möchte dir gefallen, ich möchte nicht Menschen gefallen und dem König gefallen, sondern ich will dir gefallen, allmächtiger Gott. Und das ist, Gott hat ihr geholfen, dass aus der natürlichen Gunst eine übernatürliche Gunst wurde. Und ihr wurde alles geschenkt, alles, was du willst. Und Gott will uns segnen. Alles, was du brauchst, ist schon da. Du musst nur die Gunst Gottes finden in deinem Leben. Auch wenn alles noch so hoffnungslos erscheint. Und Gott will deine Situation wenden. Einfach Dinge verändern in deinem Leben. Wer dem Herrn richtig dient, der entdeckt, Gott kann alles zum Besten wenden. Alle Dinge nützen und dienen zum Besten. Der lebt unter der Güte Gottes, der ist reich, obwohl er arm ist. Die Gunst Gottes macht uns reich, macht uns gesegnet. Die Gunst Gottes auch hier in unserem Land, wir leben in der Gunst Gottes, in unserem Land, wir sind gut versorgt. Also ich danke Gott, dass ich in Deutschland lebe und dass ich nicht irgendwo in der dritten oder vierten Welt leben muss, irgendwo im Dschungel, im Busch. Ja, aber die Leute im Busch sind auch glücklich, sind zufrieden und man kann überall glücklich und zufrieden sein und dankbar sein. Fang an zu danken. Ich habe euch gestern erzählt von diesem jugoslawischen Bruder, den ich damals unter Tito noch besuchte. Der nimmt ein Glas Wasser und sagt, Vater, wir danken dir, dass wir so viel haben. Und hat gar keine Ahnung gehabt, wie reich wir hier sind. Und wir haben manchmal gar keine Ahnung, wie reich wir sind. Wir hungern nicht, wir dursten nicht, wir haben gutes Wasser noch, was auch aus der Leitung kommt, verstehst du? Aber trotzdem, wir danken Gott für so viele Güte, für so viel Barmherzigkeit. Gott hat zuerst an den Menschen gedacht und Gott denkt auch an uns. Verdient haben wir es nicht, wir Deutsche auch nicht, erst recht nicht. Wir haben zwei Kriege angefangen, wir haben so viel Übel in dieser Welt angerichtet. Verdient haben wir die Gunst Gottes nicht, aber Gott ist trotzdem gnädig und barmherzig. Gewiss, wir haben ein paar gute Sachen gemacht. Wir haben uns an den Juden versündigt und dann hat man an den Juden gegenüber dem Staat Israel einen Blankoscheck ausgestellt von x Millionen Dollar, verstehst du? Aber die Schuld kann man nicht bezahlen, man kann das Leben nicht bezahlen, was genommen worden ist den Menschen. Aber Gott sieht, dann hat jemand bei uns eingeführt in unserem Land Buß und Betag. Auch das gehört für die Veränderung des Lebens, dass Gott günstig ist, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren und wenn wir sagen, ja Herr, wir haben gesündigt, vergib uns, sei uns Sünder gnädig. Und dann beginnt der Reichtum Gottes zu fließen. Alles, was du brauchst, ist dir gegeben in aller Liebe. Und erst nachdem die Voraussetzungen für das Leben gegeben waren damals, bei der Schöpfung, die Erde war wüst und leer. Wer hat hier wüst und leer gemacht? Zwischen 1. Mose 1, Vers 1 und 1. Mose 1, Vers 2, da liegen Jahrmillionen, vielleicht Jahrmilliarden dazwischen. Und die Erde war wüst und leer. Am Anfang steht, Gott schuf Himmel und Erde. Gott macht keine halben Sachen, er hat eine ganze Sache gemacht. Eine wunderbare Welt geschaffen, aber dann kam der Teufel, das Fall des Satans, die Sünde dazwischen und die Erde ward wüst und leer. Und Gott hat wieder was ganz Neues angefangen. War ein Neuanfang. Er schuf zuerst das Licht, dann die Pflanzen, dann die Lebewesen und erst dann den Menschen. Erst dann, nachdem der Mensch die ganzen Voraussetzungen gehabt hat zum Leben. Gott macht keine halben Sachen. Er arbeitet sehr systematisch, planmäßig, methodisch und geordnet. Gottes Konzept ist immer eine Ganzheit. Was er macht, macht er alles und hat es gut durchdacht. Bis ins Detail, bis aufs i-Tüpfelchen, alles geplant. Und da wird der Mensch nichts vermissen. Auch unser Organismus, wenn ich so meinen Körper anschaue, ist komplett. Dann ist an alles gedacht. Und wie arbeitet mein Gehirn? Besser wie jedes Computer, wie jeder Computer. Alles dient zu unserem Besten. Verstehe, ja, das Wirken Gottes in deinem Leben. Alles läuft nach den Gesetzen und Plänen seine Ideen, was er hatte. Lasst uns Menschen machen zu unserem Bild. Und jetzt funktioniert alles. Alles funktioniert nach festen Regeln. Es gibt keinen Zufall. Und wenn du sagst, ich habe Zufall in meinem Leben, oder das war Zufall oder Schicksal, es gibt kein Schicksal und es gibt keinen Zufall. Das ist nur ein Pseudonym, wenn der liebe Gott nicht unterschreiben will. Zufall. Aber es gibt keinen Zufall. Gott hat den Menschen alles gegeben, was er braucht. Sonne, Mond und Sterne. Die sollen die Zeiten bestimmen, da braucht er keine Uhr. Und Gott hat uns Raum gegeben. Hier, mach dir die Erde untertan. Gott gab dem Menschen alles, was der Mensch braucht. Nur die Habgier des Menschen zerstört alles. Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass die Erde ohne weiteres 20 Milliarden Menschen ernähren kann. Aber wir sehen jetzt, was wir für Probleme haben bei 8, 9 Milliarden Menschen. Jetzt hungern so viele. Aber theoretisch kann die Erde 20 Milliarden Menschen ernähren. Und es regeneriert sich alles. Aber die meisten Menschen betreiben Raubbau, die Gesellschaften, die Staaten betreiben Raubbau. Und dann, sie sind egoistisch. Jeder denkt nur an sich. Amerika zuerst, Israel zuerst, Deutschland zuerst. Was weiß ich, die ganze Welt zuerst. Nein, wir sollten an unserem Nächsten denken. Und wenn das richtig funktioniert, wenn wir nach den Gesetzen und Geboten Gottes leben, dann hat jeder genug zu essen. Und hat jeder genug Platz. Gott gab alles, was wir brauchen zum Leben. Und viele kapieren das nicht. Heute Morgen hat mir jemand geschrieben auf meiner Facebook-Seite, wie konnte Gott zulassen, dass die Menschen so böse sind und so weiter. Wie konnte Gott zulassen, dass die Menschen so grausam zueinander sind? Ja, Gott hat es nicht zugelassen, der Mensch selber. Der Mensch ist so eine Bestie geworden. Ja, wie kann Gott zulassen? Gott lässt nichts zu. Gott hat uns diese Erde zur Verfügung gestellt. Mach was draus. Und was hat der Mensch draus gemacht? Mit seiner Habgier. Alles, was wir tun, brauchen und so weiter benötigen, das alles steckt in uns, auch geistlich. Und ich möchte jetzt zum geistlichen Thema übergehen, Epheser Kapitel 1, Vers 18, da schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, er öffnet euch die Augen, macht die Augen auf und du wirst sehen, wie wunderbar der Herr ist. Also dieses Bild, das ist ein altes Bild aus einer Kapelle irgendwo in Bayern, was Gott alles gegeben hat, zum Erntedank, verstehst du? Und natürlich müssen wir selbst so viel machen. Wir müssen mahlen, wir müssen Körner in die Erde streuen und wir müssen ernten, wir müssen etwas tun, von nichts kommt nichts. Gott hat uns gegeben, aber du musst was gebrauchen. Das, was er dir gegeben hat, dein Verstand, öffne ihnen die Augen, auch geistlich. Gott hat uns alles gegeben, was du brauchst, alles steht in der Bibel schon, alles ist schon durch den Geist Gottes hier vermittelt auf dieser Erde. Du bist bestens informiert. Ich muss heute gar nicht groß predigen über den lieben Gott Jesus Christus oder den Heiligen Geist. Jeder Bürger hier in Deutschland weiß so viel von Gott, dass er Professor sein könnte an irgendeiner Uni und könnte die Menschen lehren. Eigentlich könnte jeder von euch ein Sonntagsschullehrer sein. So, er hat euch geöffnet die Augen, ihr wisst, aber die meisten tun es nicht. Die meisten unterschlagen das alles oder unterdrücken. Und dann heißt es weiter, er lasse euch erkennen, wie reich und er euch beschenkt hat mit all dem, was ihr braucht, mit seiner ganzen Herrlichkeit. Er hat euch Gemeinschaft gegeben. Die Menschen sind so egoistisch. Die trennen sich, spalten sich, schimpfen aufeinander, regen sich auf übereinander, ärgern sich übereinander, anstatt dass sie nett und freundlich sind und einander lieb haben. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft Gottes mit euch ist, die den Glauben wirkt. Fang an, positiv zu bekennen, positiv zu proklamieren und du wirst merken, was alles passiert. Du lebst so, wie du denkst. Aber die meisten Leute leben negativ. Die jammern und klagen und reden negativ. Fang an, positiv zu reden. Ich lasse euch begreifen, wie reich ihr seid im Glauben. Und Glaube versetzt Berge. Und Menschen, die nichts glauben, die nichts mehr wagen, nichts mehr riskieren, die erreichen nichts. Es ist eigentlich so schade für Deutschland. Zurzeit sind die Chinesen, die lauter Patente anmelden. Die sind so kreativ. Eigentlich, ja, die Deutschen waren so kreativ um die letzte Jahrhundertwende. Aber jetzt mittlerweile, sie riskieren nichts, trauen sich nichts zu, haben Angst, wir könnten unsere Sicherheit verlieren, wir können unser Geld verlieren und so weiter. Die investieren nichts mehr. Aber wer was gewinnen will, der muss was investieren, der muss was tun. Von nichts kommt nichts. Das ist Ernte. Denn er ist derselbe, gewaltige Gott, wie er vor Zeiten war, steht hier im Epheserbrief weiter. Er hat Jesus von den Toten aufgeweckt und hat er uns versetzt in der himmlischen Welt. Und dort herrscht Jesus und dort sind auch wir. Und dort sollen wir auch mit Christus regieren. Wir sollen eine ganz andere Position einnehmen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes, wir sind Töchter Gottes, wir sind Geliebte Gottes. Und wir sollen leben wie im Himmel. Ja, nicht nur wie Gott in Frankreich. Wir sollten göttlicher Natur teilhaftig sein. Weder in dieser noch in der kommenden Welt, ja, gibt es etwas, was nicht seiner Macht unterworfen ist. Bei Gott ist alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und Gott hat uns alles in Christus gegeben, ohne Ausnahme. So steht es im Epheserbrief. Und jetzt beteiligt er uns an seiner Lebensmacht, an diesem Element. Und wir sollen als Christen anfangen, im Element Gottes zu leben, wie Fisch im Wasser, wie der Vogel in der Luft. Und daraus alles untertan machen. Macht euch die Erde untertan. Wenn du willst, kannst du so leben, wie Jesus gelebt hat. Bitte halte dich fest, was ich sage. Wenn du willst, ob du willst, ist natürlich eine andere Frage, kannst du leben, so wie Jesus gelebt hat. Und das ist das Mindeste, das Leben Jesu ist das Mindeste. Der hat nur 3 Jahre gelebt, als Messias, als Heiland. Aber 18 Jahre hat er als Arbeiter gelebt in Nazareth und 12 Jahre als Junge, als Bub. Du kannst so leben, wie Jesus gelebt hat, wenn du willst. Du hast denselben Gott, denselben Heiland, denselben Heiligen Geist, dieselbe Bibel, dieselben Verheißungen, dieselbe Kraft, die Jesus auch hatte. Der hat nicht mehr, der war noch primitiv, Entschuldigung, als wir. Wir haben Computer, wir haben heute Bücher, wir haben heute alle Bildungsmöglichkeiten, wir können das alles ausschöpfen und gebrauchen. Jesus hatte nur vielleicht die Tora gehabt und dann die Synagoge am Sabbat. Jesus machte das Beste aus seinem Leben, was er hatte, was er konnte. Er gebrauchte alles, was er konnte. Und da heißt es von Jesus sogar, und er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Und wir sollen auch zunehmen an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. Ja, dass die Menschen sehen, guck mal, wie der gedeiht, wie der sich entwickelt, was Gott aus dem gemacht hat. Woher kommt das alles von ihm? Guck mal, die Apostel waren erstaunt, die Leute vom Hohen Rat waren erstaunt. Wo haben sie das alles her? Die haben so eine Power, so eine Kraft, so eine Vollmacht, dass der Lahmen auf die Beine bringen, was wir 38 Jahre nicht geschafft haben. Das hat der Petrus da mit Handumdrehen gemacht. Im Namen Jesus, steh auf und wandle. Und er springt und hüpft und 5000 Menschen bekehren sich damals in Jerusalem. Ja, wir wissen, dass es ungelehrte Leute sind. Du musst nicht nur Grips im Kopf haben, du musst auch Grips im Herzen haben. Und auch Grips im Bauch haben, verstehst du das? Dass du voll vom Heiligen Geist bist, dass dein Leben durchdrungen ist von der Herrlichkeit Gottes. Dann erlebst du das, was die Apostel erlebt haben damals. Und was die damals konnten, das kannst du zweimal heute. Ob du es glaubst oder nicht. Du sollst mal probieren. Du sollst nur probieren. Aber die meisten Leute probieren es nicht. Die riskieren nicht. Die trauen sich nicht zu. Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin noch nicht ordiniert. Ich bin in keinem Verein, habe keine Lobby. Niemand steht hinter mir. Ja, was willst du machen? Wenn Gott mit dir ist, springst du über die Mauern. Wenn Gott mit dir ist, ja, da stellst du die Welt auf den Kopf. Und ein Einzelner, der an sich selber glaubt, der an Gott glaubt oder auch nicht glaubt, ist mir egal, der kann die Welt auf den Kopf stellen. Schau doch die ganzen Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. Ich denke nur an Alexander der Große, der heißt der Große, der war gar nicht so groß. Aber Alexander der Große, der hat eine Prophetie gehabt und dergleichen. Und dann diese Prophetie hat ihm so viel Kraft und Mut gegeben, dass er seinen Gaul zähmen konnte und dass er die halbe Welt erobern konnte, der damals bekannte Welt erobern konnte. Glaub an dich und glaub an Gott und du wirst Wunder erleben. Du musst nicht unbedingt jetzt Christ sein, aber als Christ hast du 3-mal so viele Möglichkeiten. Denn du hast den Vater, den Heiligen Geist und Jesus, der dir hilft, der dich unterstützt von allen Seiten. So, du kannst dieselben Erfahrungen machen, was irgendjemand auf dieser Welt gemacht hat. Du musst auf niemand neidisch und eifersüchtig sein. Und wenn du neidisch und eifersüchtig bist, Entschuldigung, dann bist du dumm. Denn du schöpfst nicht nach dieser Reserven, dieser Kraftreserven, die du hast, die setzt du nicht frei. In deinem Kopf, da gebrauchst du von deinem Verstand nur vielleicht 10%, wenn du das gebrauchst. 10%. Und das andere liegt irgendwo brach. Gebrauche alles, was Gott dir gegeben hat. So vieles liegt in deinem Unterbewusstsein, was nicht freigesetzt wird. Und Jesus machte nur das, was der Wille Gottes war. Das ist das Geheimnis eines erfolgreichen Lebens. Alles, was du brauchst, steckt in dir. Du musst nur das tun, was der Wille Gottes ist. Ich frage immer wieder, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Alles, was ich brauche, steckt in mir. Aber was ist das alles? Gott will, dass du das wirst, was Jesus war. Mehr nicht, nicht weniger. Wir sollen sein Bild verwandelt werden, so steht es in der Bibel. Wir sollen durch Jesus das werden, was Gott wollte. Jesus war dieser Prototyp, dieses Modell Gottes, diese Mindestnorm Gottes. Wenn du das vor Augen hältst, was Jesus war, das kann ich auch werden. Für mich persönlich, selbst wenn ich keine Bibel hätte, ich wüsste heute, wie ich zu leben hätte als Christ. Ich muss nur fragen, was würde Jesus tun? Und das ist die Lösung, diese Patentlösung für mein persönliches Leben. Was würde Jesus tun? Und wir sollen gleichgestaltet werden in seinem Bild, Gott ähnlich werden durch Jesus Christus. Gott will, dass wir Jesus verwirklichen, dass wir so gehen wie Jesus, so sprechen wie Jesus, so reden wie Jesus, so schreiben wie Jesus. Hat er nichts geschrieben, Entschuldigung. Aber die Bücher können nicht fassen, was er alles getan hat. Der war ein Täter. Er hat so viel getan, was die Bücher gar nicht fassen können. Und weißt du, es ist besser, du tust viel mehr, als was du sagst und schreibst und redest. Tu das. Jesus hat es getan an jeder Ecke. Einfach da ist er losmarschiert morgens und er begab sich plötzlich. Achte auf die Begebenheit, was dir so tagtäglich begegnet. Und mach aus jeder Situation das Optimalste. Alles ist dir gegeben. Gott will, dass du Jesus nachfolgst. Und in ihm haben wir alles, was wir brauchen. Was würde Jesus tun? Da musst du auch nicht fragen, was würde der Heilige Geist tun? Das ist noch ein bisschen eine Dimension zu höher, ein bisschen weiter. Aber was würde Jesus tun? Wenn du Jesus hast, lebst du übernatürlich, lebst du nach anderen Gesetzen. Immer wieder entdeckst du, das ist nicht normal, was ich mache. Das ist übernatürlich. Ich liebe meine Feinde, sagt, und Jesus liebte seine Feinde. Erst dann entsprichst du der Norm Gottes, wenn du leidest, verfolgt wirst, ans Kreuz genagelt wirst und dann sagst, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das Geheimnis des Lebens. Bete nicht um Liebe, um Glauben, um Geduld. Oh, flehe nicht um diese Drachen, das ist nicht nötig. Spar dir diese Mühe. Bitte, ich will mehr von Jesus. Vater im Himmel, gib mir mehr von Jesus. Dass Jesu Bild vor meinen Augen steht. Meditiere über Jesus, denke über Jesus nach. Richte dich nach Jesus. Orientiere dich nach ihm. Er ist dieser Fixstern. Dieser Polarstern, nach dem du dein Leben ausrichten sollst. Renn nicht den Menschen nach. Ich möchte so werden wie Mahatma Gandhi, wie Albert Schweitzer oder wie der und jener gute Mensch. Nein, werde so wie Jesus. Die Menschen haben alle Fehler. Alle miteinander. Wenn sie noch so vollkommen sind. Auch der Apostel Petrus hat Fehler gehabt. Und der Apostel Paulus hat auch Fehler gehabt. Aber werde so wie Jesus. Auch der David, der Moses, alle diese Heiligen in der Bibel haben Fehler gehabt. Keiner war perfekt. Aber Jesus, ihm konnte niemand eine Sünde, ein Übel oder eine Gesetzesübertretung vorhalten. Folge Jesus, imitiere ihn. Höre nicht auf Menschen, was sie sagen. Deshalb ist es so wichtig, lese die Evangelien. In den Briefen, in aller Liebe. Die Bibel ist Menschenwort und nicht nur Gottes Wort. Menschen haben geschrieben, getrieben vom Heiligen Geist und manchmal haben sie auch übertrieben. In aller Liebe. Da schreibt der Paulus, ich vermag alles durch den. Ich vermag alles, verstehst du? Da schreibt er, da steht ganz fromm, ich vermag alles, ich kann alles. Und dann sagt der Heilige Geist, Bruder, was redest du für Unsinn da? Was erzählst du da? Ich vermag alles. Aber Herr, was soll ich jetzt weitermachen? Pergament ist teuer. Dann sagt der Herr, mach ein Komma. Durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Und so korrigiert Gott uns manchmal. Wir übertreiben es uns manchmal. Und Paulus schreibt im 1. Korintherbrief. Weißt du, wenn du den 1. Korintherbrief liest, da verzweifeln viele Menschen. Wenn der 1. Korintherbrief nicht geschrieben worden wäre, da gäbe es keine Kirchenspaltung und da gäbe es nicht so viele Sekten und so weiter. Die machen das, die einen bedecken Kopf, die anderen ziehen sich eine Mütze an und die anderen laufen barfuß oder was weiß ich alles. Paulus sagt, das ist meine Meinung. Und wenn ihr wollt, ich könnt euch streiten. Und du sollst nicht Menschenmeinung nachfolgen, du sollst Gottes Meinung nachfolgen. Frag nicht so viel die Menschen, was soll ich tun? Frag mehr Jesus. Bete zu Jesus. Sag Jesus, sag mir, was soll ich tun? Wo soll ich hingehen? Was soll ich sagen? Wie soll ich reagieren? Und dann frag Jesus, was würdest du tun in dieser Situation, in meiner Situation? Da geht es um Erbschaft vielleicht oder sonst etwas. Ja, würdest du dich da um das bisschen Geld streiten, dein Leben opfern und verzweifeln? Nein. Und das ist Revolution. Was würde Jesus tun? In Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles zufallen. Das ist der einzige Zufall, der in der Bibel steht. Da wird euch alles zufallen. Und erst dann, wenn du mit Jesus übereinstimmst, geht es dir blendet und gut. Erst dann fällt dir alles anheim. Erst dann passiert es, wenn du das Reich Gottes an erster Stelle setzt. Fang an, über deine Ernte, über deinen Schrebergarten oder wo auch immer, über dein Blumenbeet zu beten. Bitte und segne dein Blumenbeet oder deine Balkonblumen. Die gedeihen dann sehr üppig. Und du wirst zu Besitz kommen, du wirst dich verwirklichen können, erst dann, wenn wir alles aus seiner Hand nehmen. Dein Wille geschehe, Herr. Erst dann, ja, lebst du wie am Bach, wie auf der grünen Wiese, nach Psalm 23. Erst dann, ja, wenn du mit Gott übereinstimmst, bist du ein Segensträger. Erst dann sind wir Menschen, denen alles gelingt. Dem Gesegneten gelingt alles. Und was er anfasst, das wird vergoldet. Das wird gut, das wird wunderbar. Das ist heilsam. Alles, egal wo der ist, der Gesegnete ist überall gesegnet, selbst auf dem Misthaufen. In aller Liebe. Ich habe in Indien in den Slums gepredigt, die auf Müllhalden wohnten, und die waren so happy, so glücklich, die haben Gott gelobt und gepriesen. Und wo das dort ankam, hat es erst mal gestunken, furchtbar. Und ich habe gedacht, Leute, wie könnt ihr da aushalten? Aber die waren so happy, auf den Dächern hausten sie und priesen Gott und lobten Gott. Du kannst überall glücklich sein, wenn Gott mit dir ist. Und wenn Gott nicht mit dir ist, bist du überall unglücklich und krank und schwach und elend. Ein anderer nach der Esther, der mir hier in den Sinn kommt und einfällt, ist der Josef. Ihr kennt ja diesen Patriarchen, den 17-jährigen Jungen, den man da verkaufte, in die Grube warf, von den Brüdern schlecht behandelt wurde. Ja, du bist gesegnet, selbst wenn deine Brüder dich verfluchen und dir nichts Gutes wünschen und ja, dein Leben ruinieren, kaputt machen. Wenn du gesegnet bist, niemand kann dir schaden, niemand kann dich behindern, niemand kann dich stören, niemand kann dich blockieren. Und das ist der Wille Gottes, dass wir uns durchsetzen. Wie so eine Pflanze. Selbst, ich habe es im Frühling, das sieht man immer wieder, wie so eine Pflanze, Pflänzchen durch eine Betondecke sich durchkämpft. Du hast die Kraft, die Lebenskraft Gottes in dir, aber du musst dich nur verwirklichen, dich durchsetzen und den Weg finden, wie komme ich da raus? Und mit Gott kommst du irgendwie raus. Wer sich mit Gott verbindet und mit den Gesegneten verbindet, der ist im Grunde gesegnet auf allen Ebenen, egal wo er ist, auf allen Kanälen, er ist gesegnet. Geh mit gesegneten Menschen um. In einem Psalm heißt es, wenn du mit dem Gesegneten umgehst, bist du gesegnet. Halt dich an dem Gesegneten. Und der Gesegnete Nummer eins ist zuerst mal Jesus Christus. Halt dich an Jesus. Herr, wo du bist, da will ich auch sein. Wo wohnst du, Herr Jesus? Deshalb haben die Jünger ständig gefragt oder die Leute gefragt, Jesus, wo bist du zu Hause? Was ist deine Adresse? Egal, wo immer der Gesegnete hinkommt, er wird gesegnet sein, er wird Erfolg haben, egal wo. Und das sind die Menschen, mit denen du und ich zusammenarbeiten sollten. Meide die ungesegneten Menschen, die keinen Erfolg haben, die keinen Frieden haben, die keine Ruhe haben, die kein Glück haben, die keinen Erfolg haben. Ja, Gottes Wille ist, dass der Asoziale aus der Armut rauskommt und eine Stufe höher kommt, dass es ihm wohlgeht. Und ich erlebe es immer wieder. Menschen, die in asozialen Verhältnissen leben, das erlebe ich auf meinen Reisen, habe ich ständig erlebt. Menschen, die in Armut leben, die werden gesegnet, die werden reicher, wohlhabender, die sind zufrieden mit dem, was sie haben. Und der Dankbare, der dankt, der bekommt immer noch mehr, dass er noch mehr danken kann. Und so ist es. Die Guten stecken die Leute an zum Guten, der Gesegnete, halt dich am Gesegneten. Als ich mal in Südfrankreich evangelisierte und dort ja in einer Gemeinde war, dann hat mir eine Frau erzählt, in der Gegend von Marseille, hat eine Frau erzählt, bei uns im Dorf, da irgendwo in den Bergen, war es so, wenn jemand schwer krank war und nicht gesund wurde, dann hat man einen Gesunden im Dorf gesucht und den Kranken ins Bett zu dem Gesunden gesteckt und der Kranke wurde gesund. Such dir einen Gesunden. Und der Herr Jesus ist der Gesundeste von allen Wesen überhaupt. Verbinde dich zu ihm. Die Guten sollen anstecken, die Schlechten, die Armen. Und halte dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet. Und der Teufel ist ständig dabei, den Kreis zu unterbrechen, dass der Segen nicht kommt, dass der Segen blockiert wird. Tu das, was Gott dir gesagt hat. Halte dich an dem, was Gott gesagt hat. Diese Leute werden Erfolg haben, die sich an Gott halten. Schau Josua an. Denk Tag und Nacht an die Worte Gottes. Beweg die Worte Gottes in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Und du wirst Erfolg haben in allem, was du tust. Manche Leute schimpfen und sagen, das wäre Wohlstandsevangelium. Wir müssen leiden. Nein, wir können aus dem Leiden rauskommen, indem wir anfangen, Gottes Willen zu akzeptieren, Gottes Willen umzusetzen und Gottes Willen zu verwirklichen. In 1. Mose 39, da lese ich von diesem Josef noch, Vers 5. Und von der Zeit an, da wo der Josef hinkam, im Haus des Potiphar als Sklave, als Diener, als Knecht, hat der Herr den Potiphar überaus reich gesegnet. Verstehst du? Potiphar wurde überaus reich gesegnet, weil der Josef da war, der Gesegnete da war. Und da heißt es, um Josefs Willen, ja, da wurde dieser Potiphar vom Segen des Herrn überschüttet. In allem, was er hatte, auf dem Feld und zu Hause und in seinem Dienst, in seiner Arbeit, der wurde sogar noch befördert. Darum ließ er, der Potiphar, dem Josef, alles, was er tat, überließ ihn, außer sein Essen hat sich dieser Potiphar sich nur reserviert für sich, weil er wollte nicht das Essen, was der Josef da kocht. Verstehst du, es war ein bisschen koscher für ihn. Aber sonst alles hat er ihm überlassen. Und dann ist, wir sehen später diesen Josef im Gefängnis. Auch im Gefängnis war der Chef, der Kapo, das war im Gefängnis. Und der Gefängniswärter sah, Mensch, seitdem der Josef da, gibt es keine Revolten, gibt es keinen Aufstand, gibt es nichts Negatives da, das Friede da, die Leute zanken sich nicht, da gibt es keinen Drogenhandel, da gibt es das nicht, da gibt es das nicht, keine Bestechung, keine Korruption. Der Segen begleitete den Josef, wo er hinging, was er machte, wo er war, auch wenn er vergessen war im Gefängnis und wenn sich niemand um ihn kümmerte. Weißt du, kannst, als Gesegner bist du überall glücklich, auf der ganzen Linie. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Dem Gesegneten, ja, gegen den ist kein Kraut gewachsen. Er wurde im Gefängnis so gesegnet, das spürten sogar die Mitgefangenen. Sie spürten die Weisheit Gottes, was der da sagt, das stimmt. Und er hatte dem einen das prophezeit und dem anderen das prophezeit und es ging genau in Erfüllung. Der Gesegnete, bitte versteht mich richtig, der macht sogar aus Scheiße Gold. Das kann der Gesegnete machen. Der Gefängniswärter hier hatte Josef alles anvertraut. Er ist da, ja, seitdem ich den Mann hier im Knast habe, der versteht sein Handwerk, dem gelingt alles. Er ist erfolgreich. Ja, und auch wenn er ganz allein ist und niemand mehr hat und die Leute ihn vergessen haben, er sitzt seine Zeit ab. Ich habe jemanden hier im Gefängnis mal besucht, die letzten Tage, und habe ich gefragt, wie geht's dir? Dann sagte er, beschissen. Und Josef ging es nicht besser, noch viel schlechter wie in den heutigen Gefängnissen. In den heutigen Gefängnissen haben die Leute Fernseher, die besten Speisen, verstehst du, die hungern da nicht und darben nicht. Und dann denen geht's trotzdem hier beschissen. Aber damals, da muss er selber seine Wäsche waschen, da muss er selber auf alles suchen, gucken, wie er zurechtkommt. Da gab es keine Luxushotels dort. Und er saß seine Zeit ruhig ab. Er blieb ruhig und gelassen. Und das ist ein Geheimnis an den gesegneten Menschen. Der gesegnete Mensch wird selbst in misslichen Situationen ruhig und gelassen. Der gesegnete Mensch ist überall gut aufgehoben, ist überall erfolgreich. Er macht aus allem das Beste. Das ist der Gesegnete. Und deshalb Erntedank. Lass uns anfangen, Gott zu danken für alles. Denn alles, was wir brauchen, das hat er uns bereits gegeben, damit wir ja das Leben gestalten können, damit wir Überblick über unser Leben haben. Menschen, die keinen Überblick über ihr Leben haben, die verzweifeln. Aber ein Mensch, der mit Gott lebt, der weiß, alles geht vorbei. Alles ist nur ein Übergang. Ja, das ist, die Zeit werde ich absetzen, dann bin ich wieder frei. Oder komme ich wieder zu einem anderen Herrn auf dem Sklavenmarkt, wie damals der Josef, wer auch immer. Aber der Josef kam ins Gefängnis. Und wer einmal ins Gefängnis als Sklave gekommen ist, der wird freigelassen, wenn er seine Zeit abgesessen hat. So war es damals. Das ist auch heute. So, gesegnete Menschen haben einen Überblick über ihr Leben. Sie machen alles zum Segen, auch das Gefängnis. Was macht Paulus und Silas im Gefängnis, als sie dort sind? Die fangen um Mitternacht zu singen. Ein Konzert. Ja, die loben Gott. Und was passiert? Die Mauern des Gefängnisses erzittern. Der Kerkermeister ist verzweifelt. Was ist bei uns los? Sowas war bei uns in diesem Gefängnis nur nie hier in Philippi. Ja, da singen zwei Verrückte. Die preisen Gott. Und sie sind noch im Stock. Ja, sie loben Gott und sie machen aus ihrer Situation das Beste. Und Gott verändert die Dinge. Wenn wir Gott walten lassen, lass den lieben Gott walten in deinem Leben, da wird aus allem das Beste. Gesegnete Menschen haben eine königliche Natur, so wie dieser Josef da. Die herrschen, die beherrschen das Leben. Die können überall die Sache verwalten. Sie machen aus allem das Optimalste. Sie sind zum Segen geboren. Und es gibt Menschen, die zum Fluch und anderen sind zum Segen geboren. Und gesegnete Menschen sind zum Segen geboren. Man versteht man das nicht, wie Gott alles so führt und leitet. Aber jeder kann in seiner Lage, in seiner Situation, aus seiner Situation das Beste machen, wenn er will. Wenn er will. Josef suchte seine Brüder. Das ist die Einladung zu dieser Geschichte, wo das alles passierte. Er liebte seine Brüder, hat ein Herz für seine Brüder gehabt. Bringt ihnen sogar Essen vom Vater. Dort, wo sie in der Prärie die Schafe weiden. Er suchte seine Brüder und als die Brüder ihn sehen, ja, jetzt kommt der Träumer. Lasst uns ihn nehmen, in eine Grube werfen und verkaufen. Oder zuerst mal in eine Grube werfen, vielleicht stirbt er. Aber nein, der Gesinnte stirbt nicht so schnell. Der wurde verkauft, sie entledigen sich seiner. Aber Gott hat eine Geschichte hier gemacht. Und mit gesegneten Menschen macht der liebe Gott Geschichte. Hör mal zu. Gesegneten Menschen, die erleben so viel Unrecht und so viel Ungerechtes und sie werden beschuldigt und so weiter. Denen wird was unterstellt. Der Träumer kommt, der Träumer kommt, der Träumer kommt. Der Schwärmer kommt, der Sektierer kommt oder wer auch immer kommt. Aber Josef ist ein ganz anderer Mensch. Er sündigt nicht. Er hat sich an seiner Chefin nicht vergriffen, obwohl das legal gewesen wäre, was die Chefin wollte. Ja, er sagt, ich werde nicht gegen Menschen und ich werde mich auch nicht gegen Gott und nicht gegen mich selbst versündigen. Ich lebe rein. Und Menschen, gesegnete Menschen leben ein reines Leben. Lieber verliert er seinen Kopf, die Gunst der Menschen, statt dass er bei Gott in Missgunst fällt, dass er von Gott verachtet wird. Er geht lieber seinen Weg und sagt, ich möchte lieber rein sein und Gott wohlgefällig sein, als Menschen gefällig zu werden. Und dann, als er dann als Pharao auf dem Thron sitzt, ja, als seine Brüder kommen, ja, wir sind Söhne eines gottesfürchtigen Mannes. Heuchler sind das, Verbrecher sind das, Brudermörder sind das. Und Josef kennt ihre Sprache, versteht ihren Dialekt. Und er weiß, dass es alles Ganoven sind. Aber er trägt ihnen nichts nach. Gesegnete Menschen tragen niemand was nach. Ein Geheimnis. An diesem Josef lernen wir so viele Geheimnisse, wie Gott uns gebraucht. Alles ist uns gegeben. Du kannst die Schuld behalten, du kannst die Schuld loslassen. Du kannst vergeben und vergessen. Oder du kannst nachtragen, Jahrzehnte und ja, bis in Ewigkeit. Und das ist innere Heilung, wovon ich gestern gesprochen habe. Und so heilt die Seele und der Geist, wenn wir vergeben. Und nicht nur vergeben, sondern auch vergessen. Auch vergessen. Ach, Vater, vergib ihnen, denn sie sind doof. Die wissen nicht, was sie tun. Gute Menschen bleiben gut. Auch wenn es ihnen so viel Schlechtes widerfährt und wenn sie schlecht behandelt werden. Ja, sie halten sich nicht an den Schlechtigkeiten auf. Und die Welt ist auch wirklich schlecht. Du könntest verzweifeln manchmal. Die Leute sind böse, aber sie machen sich nichts draus. Die gehen weiter. Hauptsache, ich bin nicht böse. Was die anderen machen, das ist ihr Bier. Sie lassen die Schlechten schlecht bleiben. Sie versuchen sich auch nicht zu verbessern und zu bekehren. Wie habe ich diese Tage gelesen in der Bibel? Der Ungerechte soll ungerecht bleiben, der Gottlose soll gottlos bleiben, der Heilige soll heilig bleiben. In der Endzeit wird es so sein und so ist es zurzeit im Augenblick. Lass die Schlechten schlecht bleiben, bis Gottes Stunde kommt, bis Gott das Blatt wendet, bis Gott was tut, bis von oben was geschieht. Jesus sagt in der Bergpredigt einmal, die da Leid tragen, die werden getröstet werden. Und was sagt Josef seinen Brüdern? Ihr gedachtet böse gegen mich, aber der Herr macht alles gut. Der hat alles zum Guten gewendet. Er gab ihnen sogar das beste Stück Ägyptens, das Land Gosen, zum Wohnen, wo sie sich niederlassen konnten. Der hat sie genau anders behandelt, wie sie ihn behandelt haben. Das ist der Gesegnete. Der Gesegnete reagiert anders, handelt anders, lebt anders. Und der begegnet den Leuten ganz anders. Die Leute, ja, mussten selbst dann durchleben, nachher später Jahrhunderte, die Nachkommen der Söhne Jakobs, wie sie, dass sie als Sklaven behandelt worden sind und wie schlecht es geht. Die mussten das alles erfahren, was Josef erlebt hat, was er ihnen vergeben hatte. Gott rechnet mit den Leuten ab, mit jedem Einzelnen, kein Problem. Der Herr selbst bringt Ordnung in der ganzen Lebensgeschichte eines Menschen, in der Lebensgeschichte einer Familie. Gott ordnet die Dinge. Du musst die Dinge nicht ordnen. Und du musst auch gar nicht bemüht sein, dass du die Dinge bei den Leuten ordnest. Manche verbrennen sich ihre Finger, verstehst du? Die denken, ich muss was machen, ich muss helfen, ich muss den Leuten beistehen. Nein, das macht der liebe Gott. Der liebe Gott hat den Jakob gestraft für seine Lügen, dem Vater Isaak gegenüber. Und auch die Brüder sind hier, haben ihren Senf abbekommen. Gott selbst sorgt für Ordnung in diesem Leben, damit wir im anderen Leben da nichts machen müssen. Und noch eine andere Geschichte möchte ich ganz schnell noch zitieren, die Geschichte vom Zachäus in Lukas Kapitel 19, Vers 8. Du musst warten, bis Jesus in das Leben eines Menschen kommt. Dann ordnet sich alles von selbst. Halleluja. Dann musst du nicht für Ordnung sorgen. Dann macht der Herr alles. Schau, der Zachäus, als Jesus zu ihm kommt, der war ein Zwerg, Lilliputane oder was weiß ich, was er alles war, der klettert auf einen Baum, um Jesus zu sehen. Und er wollte nur Jesus sehen. Und dann hat Jesus sich an ihm gewandt und sagte, Zachäus, steig runter, ich muss zu dir einkehren. Und dann ist Jesus bei ihm, hat Mittag gegessen und hat sich ein bisschen ausgeruht auf der Couch. Und da heißt es, plötzlich fängt der Zachäus an zu reden. Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens den Armen verteilen. Und wenn ich jemand zu viel am Zoll abgenommen habe, dann gebe ich ihm vierfach zurück. Hat Jesus gesagt, er soll das tun? Nee, Jesus war nur da. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann ordnet er deine Finanzen, dann ordnet er ja alles, was zusammengeklaut ist oder zusammengestohlen wurde. Dann ordnet er, sagte, du, das ist gestohlen, das ist gestohlen, das ist gestohlen, das ist auch gestohlen. Dann musst du nicht sagen, tu mal die Götzen aus deinem Haus raus. Dann machst du von dir aus, und das ist nämlich echte Gotteskindschaft, dass du alles von dir aus machst, dass nicht der Pastor da kommt oder die Diakone bei dir zu Hause Großputz machen und aufräumen. Nein, das machst du selber. So ich jemanden betrogen habe, gebe ich viermal zurück. Und da entgegnet der Herr Jesus ihm, Zachäus, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Hause leben, Rettung oder Heil geschenkt. Solange Jesus beim Zachäus war und so weiter, da ist plötzlich ist alles so aufgegangen. Alles, was bei mir hier ist, ist nicht verdient, ist zusammengeklaut. Durch Ungerechtigkeit, durch Habgier, durch Materialismus. Und Zachäus wusste ganz genau, was er zu tun hatte. So, alles, was du brauchst, ist schon da. Da muss nicht der Prediger kommen und der Heilige Geist noch erscheinen und so weiter und sagen, das und das. Nein, wenn du richtig mit Jesus lebst und wandelst, wirst du plötzlich merken, hupp, das ist verkehrt, was ich da mache. Alles, was du brauchst, ist schon da. Ist dir schon gegeben worden. Du sollst es nur tun. Die meisten Leute wissen ganz genau, exakt, hundertprozentig wissen sie ganz genau, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun hätten. Aber sie tun es nicht. Oder tun es doch, verstehst du? Genau das Verkehrte. Alles ist dir offenbar. Und du brauchst nur einfach nur einen Rippenstoß, so Motivation. Jesus ist da. Du, das ist nicht schön, wenn du Jesus so behandelst. Und alles, was nicht in Ordnung ist, plötzlich merkt er, das ist alles zusammengehamstert, zusammengeklaut und so weiter. Und viele Menschen sündigen munter weiter, weil sie wissen, dass es verkehrt ist. Und sie tun dennoch, Römer 1, wenn du liest, sie tun es dennoch. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20, noch ganz schnell. Jesus steht an jeder Herzenstür und klopft an, so wie beim Zachäus. Zachäus, ich muss in deinem Haus heute einkehren. Und es ist Gnade, wenn Jesus zu einem kommt, wenn Jesus einen berührt. Das übersteigt alle Bildung. Plötzlich, du weißt, selbst in der Predigt, du hörst diese Predigt vielleicht heute Morgen und bist ein bisschen aufgewühlt und aufgebracht und sagst, wie steht es bei mir? Ich habe neulich diese Predigt gehalten am Freitag. Alle große Erschütterungen kommen auf einem zu. Da schreiben mir Leute, also sie sind aufgeregt und einige sind begeistert. Einige sagen, das ist alles Fantasie. Ja, und so geschieht es am laufenden Band. Leute sind aufgeregt. Ich habe ich glaube im Laufen, in der Zelt, im Laufen bei Heilbronn, in einer Zeltmission, da hat mich eine Frau angezeigt, seitdem sie bei mir im Zelt war, kann sie nicht mehr schlafen. Und der Arzt hat, oder der Psychologe hat festgestellt, ja, seit wann haben Sie das, diese Depression, dass Sie nicht mehr schlafen können, seitdem ich den Pastor Matutis gehört habe. Und ich habe nur gesagt, von Wiedergutmachung. Ich habe dort damals das Thema Wiedergutmachung gepredigt. Und die Frau konnte nicht mehr schlafen. Und das ist genau, was der Heilige Geist macht. Wenn Jesus in dein Leben kommt, du kannst nicht mehr schlafen. Dann taugen deine Schlaftabletten nichts mehr, dein Baldrian nichts mehr, verstehst du, kannst alles auf den Misthaufen schmeißen. Ja, es geht über Bildung, es geht über das Geld, es geht über alle Menschen. Wenn Jesus in deinem Haus hineinkommt, da wird Gott verwirklicht, die Wahrheit verwirklicht. Plötzlich geht dir ein Licht auf, so wie diesen Emmaus-Jüngern. Sprach er nicht mit uns, brannte nicht unser Herz, bis er das Brot brach und ihnen die Augen geöffnet wurden. Plötzlich ist die Weisheit Gottes da, plötzlich hat man Licht, plötzlich weiß man, was zu tun und zu lassen ist. Der Geist Gottes muss uns die Dinge lebendig machen, Geschwister. Alles ist in uns da. Alle Erkenntnis, alle Weisheit. Du bringst alles mit wie ein Astronaut auf dem neuen Planeten. Du bringst alles mit in diese Welt. Du hast alles in dir. Und nur ein Tropfen Wasser erweckt die Wüste zum Blühen. Ich bin mal in der Wüste Judäa, fahre mit meiner Reisegruppe dort und sagt den Geschwistern, wir sind jetzt in der Wüste Judäa, dann haben wir einen Bruder aus der DDR gehabt, der war mit dabei und er schreit, aber da blüht ja alles. Und dann hat der Reiseleiter gesagt, ja, aber es hat letzte Woche hier geregnet. Ein Tropfen Wasser bringt die Wüste zum Blühen. In der Wüste steckt alles drin, da ist so viel Leben, da fehlt nur eins Wasser. Und auch im Leben eines Kindes Gottes, da fehlt nur der Heilige Geist, da fehlt nur Jesus, da fehlt nur der Glaube. Und dann blüht die Wüste, blüht dein Leben wieder auf. Atme es wieder auf. Da hat er gesagt, aber so habe ich mich die Wüste nicht vorgestellt, dass ich Sand vorgestellt, verstehst du, alles kahl und nackt und bloß. Aber nein, die Wüste blühte, so schöne Blümchen waren dort da, wir waren begeistert in der Wüste. Es gibt auch die andere Seite von der Wüste, meine Lieben. Und wenn Gott in der Wüste bei dir ist, du wirst überleben, du wirst keinen Mangel haben. Denk an die Israeliten 40 Jahre lang. Die haben Manna, die haben Wachteln, die haben frisches Wasser, die haben alles, was sie dort brauchen. Eine andere Predigt des Mannes. Wenn der Geist Gottes über unser Leben kommt, sind wir andere Männer und andere Frauen. Ganz andere Menschen. Gott will dein Gefängnis wenden. Deshalb heißt es in der Bibel, erwecke die erste Liebe. Die erste Liebe ist da, die Sehnsucht ist da. Das Verlangen nach Gott ist da. Wecke das auf einfach. Ja, du hast Appetit, du hast Hunger. Und deshalb erwecke die Gabe. Erwecke die Sehnsucht, wie der Zachäus. Ich will Jesus sehen, koste was es wolle. Die können mich auslachen. Der Kleine da, guck mal, der kraxelt auf dem Baum. Und Zachäus war jemand in Jericho. Der war ein gemachter Mann, der hatte alles. Der hatte seine Kamele, der hatte sein Vermögen. Der war ein reicher Mann. Und der Reiche klettert auf den Baum. Guck mal den Doofen da an. So kann ich mir vorstellen, dass die Leute geguckt haben. Aber der wollte Jesus sehen. Der hatte eine Sehnsucht gehabt. Und so viele Menschen, ich habe schon immer wieder Zeugnisse gehört, da gab es Menschen, die haben gesagt, Gott, wenn es dich gibt, offenbar dich mir, begegne mir. Und die Menschen haben Gott erlebt, wenn sie so gebetet haben. Wenn sie sich nicht geschämt haben, wenn sie Gott gesucht haben, auf den Knien oder was weiß ich, auf einer Pilgerfahrt irgendwo. Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Zachäus, auch wenn du ein Lilliputaner bist und auf einem Maulbeerbaum sitzt, du wirst Jesus sehen. Und daraufhin hier, Lukas 17, Vers 6 lese ich hier. Darauf antwortet er, wenn euer Glaube nur so groß ist, sagt Jesus, ja, wie ein Senfkorn, könnt ihr diesen Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und flieg ins Meer. Und Maulbeerbäume haben tiefe Wurzeln. Reiß dich raus und verpflanz dich ins Meer. Und es würde sofort geschehen. Wenn du glauben könntest, würdest. Alles liegt in dir, dieser Glaube. So wie ein Senfkorn, die Kraft des Lebens drin liegt, so liegt in jedem Menschen die Kraft des Glaubens. Die müssen nur freigesetzt werden. Zachäus blamiert sich, macht sich lächerlich, klettert auf einen Baum. Er will um jeden Preis Jesus sehen. Was kostet dir Jesus? Ist es wirklich um jeden Preis, ich will Jesus erleben? Zachäus weiß, ich muss was tun. Wie überwinde ich mein Handicap, mein Problem? Was sind meine Möglichkeiten, was kann ich tun? Wie kann ich Gott dich finden? Selbst wenn ich etwas Unmögliches tun müsste, selbst wenn ich barfuß nach Rom pilgern müsste, so wie einer mal gemacht hat. Wie finde ich Frieden mit Gott? Der Kämmerer, ja, der weiß auch sofort, dass er da an eine Wasserpfütze dort in die Wüste kommt und sagt, Philippus, was ist, da ist Wasser, kann ich jetzt nicht getauft werden? Was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Der weiß, Philippus hat nicht über die Taufe gepredigt, der hat nur über Jesaja 53 gesprochen mit dem Kämmerer. Und plötzlich sagte, da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Der heutige Mensch, der ist bestens informiert über Gott, den Glauben, den Teufel und die Welt, der muss es nur tun, was er weiß. Ich muss die Menschen heute nicht aufklären, ich muss die Menschen nur motivieren. Wacht auf, bewegt euch und ich muss ein bisschen Feuer unter dem Hintern anstecken. Ja, jeder Mensch hat das Monogramm Gottes in sein Herz geschrieben, der weiß ganz genau, nachts im Schlaf, im Traum werden die Menschen belehrt von Gott. Im Traum, ja, redet der allmächtige Gott zu den Menschen, wir wissen, wenn ich das so und so mache, was dabei rauskommt, wir wissen, Herr, Gott hat sich den Menschen schon offenbart, bei der Entstehung, bei den Werten, wie auch immer ist, ich muss nur ja, darüber informiert werden, was soll ich tun, steh auf und nimm dein Bett, so einfach hat der Herr Jesus die Kranke geheilt, die wussten ganz genau, wenn ich aufstehe, bin ich gesund, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, du hast alles in dir, was du brauchst zu einem wahren Leben. Du weißt ganz genau, was Gott verherrlicht und was Gott beleidigt. Adam musste ganz genau, nachdem er da von dieser Banane oder Feige oder Birne oder einen Apfel gegessen hat, er wusste ganz genau, wir haben uns versündigt. Und plötzlich schreit die Eva, ich bin nackt, ich bin nackt, ich bin nackt. Ja, und plötzlich verstecken sie sich vor Gott, sie haben Angst vor Gott, weil sie gesündigt haben. Der Mensch, der sündigt, der weiß ganz genau, ich bin aus der Gnade Gottes gefallen. Und sie merken selbst, was mit ihnen los war. Wenn man das kann, möchte ich den Spieß umdrehen und möchte sagen, genauso kann man auch Gott gefallen, wenn man das tut, was er sagt. Der Stimme Gottes gehorcht, auf die Stimme des Gewissens eingeht. Und die Stimme Gottes in uns ist das die Stimme des Gewissens. Hör auf dein Gewissen. Und jeder Mensch hat ein Gewissen. Selbst der Hund. Ja, jeder Mensch. Aber die meisten Menschen unterdrücken ihr Gewissen und haben ihr Gewissen getötet. In meiner Bibel heißt es, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Die Stimme des Gewissens muss gehört werden, muss verstanden werden. Ja, wenn man der Stimme des Gewissens nicht gehorcht, wird man wild, wird man verrückt, wird man wahnsinnig, wird man hemmungslos. Fang an, der Stimme Gottes zu gehorchen. Überspiele nicht die Stimme Gottes. Ja, Anbetungsmusik. Nein, tu das, was Gott dir gesagt hat. Das ist Segen. Denn, ja, der Heilige Geist will dich leiten. Deinem Geist will er Zeugnis geben. Du bist nur, ja, den Empfänger hast du in dir. Du musst nur einschalten und auf der gleichen Frequenz sein, wie der liebe Gott ist. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist die Botschaft, die wir hier immer wieder verkündigen. Wenn du ein Jünger Jesu bist, hörst du Jesus, siehst du Jesus, gehst mit Jesus, handelst wie Jesus. Und in der Bibel heißt es ja, beim Jakobus, wenn jemand um Weisheit mangelt, der soll Gott um Weisheit bitten. Na der, dann sag lieber Gott, ich bin doof, vergib mir und gib mir Weisheit, gib mir Verstand. Und dann hör die Predigten und Weisheit kommt, indem du hörst und zuhörst. Glaube kommt aus der Predigt. Darum verbreiten wir auch die Predigten und motivieren die Menschen, höre Gottes Wort. Die Menschen hören Gottes Wort nicht mehr und deshalb wissen sie nicht, was sie zu tun und zu lassen haben. Obwohl sie wissen es. Sie wissen es. Ich sollte mehr beten, ich sollte mehr Gutes tun, ich sollte armen Menschen helfen. So, jeder weiß, wie er gesund leben kann. Jeder weiß, was er essen und nicht essen darf. Aber wenn er das tut und sich mutwillig versündigt und genau das Gegenteil macht, dann wird er krank, dann braucht er gar nicht groß zum Doktor gehen. Und jeder weiß, wenn ich krank bin, dann gehe ich zum Arzt. Und wenn es dir schlecht geht, dann geh zuerst zu deinem himmlischen Arzt, zu Jesus Christus, zum Vater im Himmel. Viele Menschen rennen zum Heilpraktiker, Gesundbeter und was weiß ich, klammern sich an die Steine und suchen dort ihre Hilfe und die wundern sich, wenn ich sie dann hinterher kränker und kränker und kränker werden. Ich halte nichts von der ganzen Gesundbeterei oder Geistheilerei. Tu das, was deine innere Stimme sagt und du wirst gesund werden. Tu das, was die innere Stimme sagt. Ja, ganz genau. Unterdrücke nicht die innere Stimme. Und jedes Problem, jedes Übel hat Gott Für jedes Übel hat der liebe Gott Kraut wachsen lassen oder eine Antwort gegeben, auch in seinem Wort. Hör, wenn du selbst keine Predigt hörst, liest wenigstens mal in der Bibel. Vor allem im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament. Da wirst du gesetzliche Dinge finden und du sagst, nee, das kann ich nie tun, das kann ich nie erfüllen. Wer kann überhaupt noch selig werden? Die Menschen haben die Gaben Gottes vergessen und vernachlässigt. Gott hat jedem Menschen, der hier auf diesem Planeten gekommen ist, etwas gegeben. Jeder hat etwas. Jeder hat ein Talent, eine Fähigkeit. Und selbst der Dümmste, sogar Narren, auch die Narren haben so eine Weisheit von Gott, denn sie sind manchmal klüger wie die ganzen gebildeten Leute zusammen. Und beim Empfang des Heiligen Geistes werden uns geistliche Gaben gegeben, für ein gottseliges Leben, für ein gottgefälliges Leben. Uns wird alles gegeben. Paulus schreibt im 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, denn ich erinnere dich, lieber Timotheus, den ungeheuchelten Glauben deiner Mutter und deiner Großmutter und so weiter, und ich bin gewiss, dass auch du bei der Handauflegung Gaben bekommen hast. Gebrauche diese Gaben. Und so viele Menschen, die getauft worden sind, und jeder getaufte Christ, der wirklich ernst seinen Glauben genommen hat, der mit Christus gestorben und auferstanden ist zu einem neuen Leben, der hat Gaben bekommen, der hat Talente bekommen, der hat Fähigkeiten bekommen. Nach der Taufe bekommt eine Berufung und eine geistliche Betätigung. Erwecke die Gaben, die in dir gelegt worden ist. Aber du musst anfangen. Von nichts kommt nichts. Alles, was du brauchst, ist in dir. Der Heilige Geist gibt uns bei unserer Bekehrung den Schub. Und dann fang an zu rollen, fang an zu funktionieren. Paulus erinnert den Timotheus, dass er den Dienst eines Predigers tun sollte. Er sollte predigen, das ist deine Berufung. Und aus diesem Grunde erinnere ich dich, schreibt er weiter hier, dass du erweckest die Gabe Gottes, die dir durch die Auflegung der Hände gegeben worden ist und nicht immer wieder aufgelegt und aufgelegt und wieder aufgelegt und nochmals aufgelegt und nochmals aufgelegt. Nein, bei einer einzigen Auflegung wird so ein Input gegeben, so eine Kraft rübergetragen. Ja, in kurzer Zeit wirst du aufgetankt. Mein Schwager war zeitlang NATO-Pilot und hier über Deutschland immer wieder geflogen und er musste die Flugzeuge in der Luft betanken. Und dann habe ich gesagt, wie macht ihr das? Dann sagte er, das geht in ein paar Minuten, ruckzuck ist das Flugzeug betankt. Wir passen uns an und dann wird Schlauch runtergelassen und dann geht es mit so einer Kraft, der Saft da runter ins andere Flugzeug und das Flugzeug wird aufgetankt. Du brauchst nicht Stunden, Jahre, Ewigkeit, bis du die Gabe Gottes entdeckst in deinem Leben. In 5 Minuten macht der liebe Gott mehr, als du in 50 Jahren harter Knochenarbeit schaffen kannst. Ja, erwecke. Du hast bei der Taufe mit Gott einen Bund geschlossen für den Rest deines Lebens, einen Vertrag gemacht und da sind alle Segnungen mit enthalten. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, heißt es weiter, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, dass du besonnen bist, nicht benommen, besonnen. Denn darum schäme dich nicht, lieber Timotheus, um des Zeugnisses willen von unserem Herrn Jesus Christus. Denn das Evangelium ist eine Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht. Du musst nicht noch selig werden. Für deine Seligkeit hast du alles bei der Taufe, bei dem Empfang des Heiligen Geistes. Bist du selig? Du musst nur jetzt diese Seligkeit ausleben, praktizieren. Ja, lebe nach dem Ratschluss Gottes, wie Gott es will, dass du all das benutzt, was er dir mit auf dem Wege gegeben hat. Ja, du hast die Grundausstattung und jetzt musst du mit dieser Grundausstattung anfangen zu hantieren, zu leben, diese Grundausstattung gebrauchen. Was er dir gab und gibt, das ist immer für jetzt, für heute, für hier. Und das tut er für jetzt. Was er dir tut, was er dir schenkt, ist für jetzt, für heute, für hier, nicht erst für den Himmel. Spar dir das alles. Im Himmel wirst du ganz was andere Sachen machen, als das, was du hier tust. Gott gibt dir alles, was du hier gebrauchen kannst. Gehe so weit, wie Gott mit dir geht und wie Gott dich weit, so weit, wie er dich führt. Gebrauche die Weisheit, die er dir gibt, die Erkenntnis, die er dir gibt, den Verstand, den er gibt, die Möglichkeiten, die er gibt. Er öffnet die Tür, aber durchgehen musst du selber. Und du kannst aus jedem Ding Segen oder Fluch machen. Das liegt in deinen Händen. Bring den Zehnten dort, wo er hingehört, wenn du deine geistliche, und bring den Zehnten dorthin, wo du deine geistliche Speise bekommst. Wenn du durch meine Predigten oder durch unsere Predigten hier geistlich ernährt und gestärkt und motiviert wirst, dann schick deine Spende hierher und gib uns. Und wenn du woanders, dann gib es woanders, wo du regelmäßig deine Kraft schöpfst, deine Impulse bekommst.
wo du ja auf das Wort Gottes motiviert wirst und zugerüstet wirst. Gott will dich segnen. Du hast alles, was du brauchst, um gute Tage zu sehen und gute Tage zu leben. Die Anweisungen stehen alle in der Bibel. Gott hat uns Verstand gegeben, aber verstehen musst du selber. Augen aufmachen musst du selbst, die Ohren spitzen musst du selbst. Wenn Gott von uns etwas verlangt, Geschwister, dann können wir das. Er würde von uns nicht das Unmögliche verlangen. Gott versucht niemand über sein Vermögen. Er gibt uns und er sagt, das kannst du. Du kannst so werden, wie mein Sohn Jesus Christus geworden ist. Fang an, so zu leben, wie er gelebt hat. Einfach, schlicht, unkompliziert. Sei nicht so religiös. Und Jesus war gar nicht so religiös. 18 Jahre seines Lebens verbringt er in Nazareth als Zimmermann. Gott gab uns die Voraussetzungen für das gute Leben. Leben muss ich selbst. Für mich lebt nicht der liebe Gott. Er tut für mich gar nichts. Ich muss leben. Gott lebt nicht für mich. Er sagt, lebe. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Er gibt uns die Energie, die Kraft. Aber ich muss die Kraft umsetzen, die Kraft verwirklichen. Er gibt das Material, die Rohstoffe. Hier, er gibt uns die Körner. Wir müssen mahlen, wir müssen backen, wir müssen das Brot zubereiten. Bin ich mal bei Karstadt, traue meinen Augen nicht. Da heißt es hier, das war eine Aktion, irgendwelche Aktion, 200 verschiedene Brotsorten. Da habe ich gedacht, guck mal an, was die Leute backen können. 200 verschiedene Brotsorten, nicht nur Weißbrot da, was weiß ich da. Nein, 200 verschiedene Brotsorten. Gott gibt uns das Wissen, wir müssen das Wissen umsetzen und gebrauchen. Und anwenden, ja, das müssen wir selber. Gott macht das nicht leider. Mir wäre es so schön und lieb, wenn er alles für mich machen möchte. Aber Gott ist nicht unser Diener, sondern wir sollen seine Diener sein. Ausleben muss ich selbst. Ich kann mein Leben verlängern oder verkürzen. Das liegt in meiner Hand. Wenn ich ungesund lebe, verkürze ich mein Leben. Und wenn ich gesund lebe, kann ich mein Leben ein bisschen verlängern. Und mein Leben liegt nicht in Gottes Hand, wie manche Leute sagen. Mein Leben liegt in meiner Hand. Ich kann mein Leben hinschmeißen, ich kann mein Leben versaufen, verhuren, was weiß ich, kaputt machen. Oder ich kann mein Leben schonen, trainieren, kann was tun für mein Leben. Ich bestimme, wie mein Lebensstil ist und mein Lebensstil bestimmt meine Lebenslänge. Alles, was du brauchst, wohnt in dir, ist in dir verpackt. Du musst es nur auspacken. Ja, ist alles gespeichert. Du musst nur rausholen, was da drin ist. Du musst nur das richtige Programm einschalten, um das Göttliche auszuladen. Alle Mechanismen für dein glückliches, schönes, erfülltes Leben ist da. Du musst sie nur auslösen und fördern. Befleißiget euch, steht immer wieder in der Bibel. Macht, dass ihr das macht. Aber du kannst dein Leben zerstören. So vielen Leuten sage ich, hört auf zu rauchen. Dann nützt das Beten nicht und das Singen nicht und das Predigen nichts, wenn die Leute nicht aufhören. Die müssen selber aufhören. Und dann nachher, bitte, bitte, meine Lunge macht nicht mehr mit, verstehst du? Da muss ich nicht wundern. Dann nützt auch mein Gebet nicht. Dann nützt mein Gebet nichts mehr. Ich sollte vorher machen. Die Tage hat mich jemand angerufen, ich kriege keine Luft mehr, mir geht schlecht, verstehst du? Kein Wunder, aber die Frau wollte Rauchen nicht aufhören. Der Bill Smith hat mit dieser Frau gebetet und sogar die Zigarette ihr aus der Hand genommen, schmeiß hin. Dann hat sie wieder aufgehoben, mit nach Hause genommen und raucht weiter, bis zur Vergasung. Und du wunderst dich, ja, ich kriege keine Luft mehr. Woher kommt das? Ungehorsam, Unglaube, Rebellion. Was die liebe Frau noch gekauft hat, die hat Zigarillos gekauft, verstehst du? Und dann noch geprotzt, wie fein sie noch rauchen kann. Aber jetzt liegt sie bald im Grab. Du musst nur das richtige Programm einschalten. Und wir haben diese Hardware in uns, die muss nur runtergeladen werden und umgesetzt werden. Das göttliche Programm in dir läuft. Das läuft von Anfang der Stunde deiner Geburt bis zu deinem letzten Atemzug. Man lebt ein gutes Leben, wenn man stille lebt, wenn man gehorsam lebt, wenn man ja keine Hektik hat, keinen Stress hat, in Frieden lebt mit sich selbst und mit Gott und mit seiner Umwelt. Wenn man nach dem Wort Gottes lebt, mit der inneren Überzeugung. Ja, wenn man alles aus Gottes Hand nimmt, wenn man demütig ist und wenn man logisch denkt. Logisch denkt. Man lebt gesegnet, wenn man mit dem Herzen lebt, mit dem Herzen redet, mit dem Herzen denkt. Man lebt ein gutes Leben, Ja, wenn man verzichtet unter Umständen, wenn ich merke, das ist nichts für mich, dann lasse ich die Finger weg. Hör wenigstens, wenn du nicht auf die innere Stimme hörst, dann höre wenigstens auf den Arzt, was der dir sagt. Auch die Ärzte sind von Gott eingesetzt. Und der Arzt sagt, mach das und mach das, mach das, mach das. Aber nein, was machen unsere lieben Leute? Die gehen zum nächsten Arzt. Und die wundern sich, ich werde nie gesund. Und man wird nicht gesund, wenn man nicht das tut, was man sagt. Erfolgreiche Menschen sind erfolgreiche Vereinfacher, die das Leben kinderleicht nehmen, selbstverständlich, das Selbstverständliche tun, die ihr Ziel kennen und ihr Ziel verwirklichen, die wissen, ich bin für den Thron Gottes bestimmt und ich kann mein Leben nicht nur so verplempern. Ich muss meinem Leben eine göttliche Dimension geben. Ich bin für den Thron Gottes bestimmt. Ich will mit Christus mal regieren. Ich will nicht ein Straßenfeger da im neuen Jerusalem werden. Ich will es nicht. Wenn du willst, bitte mach das. Das ist dein Problem, aber nicht meins. Wir leben nicht für die Zeit, sondern wir leben für die Ewigkeit, Brüder und Schwestern. Alles, was Gott uns geschenkt und gegeben hat, ist alles auf die Ewigkeit angelegt. Alles, was du brauchst, hat eine andere Dimension. Gott gibt uns Gaben für die Ewigkeit, damit wir ja Schätze sammeln, damit wir andere Menschen ermutigen, indem wir andere Menschen erbauen, trösten, beistehen, wie auch immer. Auch wenn die das nicht schätzen, ist ja egal. Ich bin manchmal so traurig, manche Leute können mir wirklich helfen, aber die lassen sich nicht helfen. Die lassen sich nicht helfen. Und ich habe entdeckt, nur wer was für andere tut, der tut was für Gott. Wenn du was für andere tust, tust du was für Gott, mein Lieber. Was wir tun für uns selbst, das ist Stroh und Stoppeln. Das ist vergänglich, das bleibt nicht. Aber was du für die anderen tust, hör mir gut zu, das ist Gewinn. Alles andere kannst du sparen. Wer sich selbst nur im Mittelpunkt stellt, der ist verloren. Der hat nichts von seinem Leben. Ich. Wer aber andere Menschen im Mittelpunkt stellt, der hat Gott geehrt, der hat Gott gedient, der ist weitergekommen durch die anderen. Der hat etwas erreicht, hat etwas verwirklicht. Gott hat dir genug Menschen in deine Umgebung gegeben. Du musst diese nur annehmen. Die meisten Leute nehmen die Leute nicht an. Der gefällt mir nicht, hat eine krumme Nase, dem stehen die Ohren ab. Dann pickelt da irgendwo auf der Seite. Und was weiß ich, die Haare gefallen mir nicht, der hat eine Glatze. Oder der hat zu viel Haare. Ja, nimm die Menschen an, so wie Gott dir gegeben hat. Du kannst dir deine Mitmenschen nicht aussuchen. Die kommen, sie sind da. Aber wer nur sich selbst dient, der schafft sich nur Probleme. Wer anderen Menschen dient, und hör mir gut zu, der beseitigt sogar seine eigenen Probleme. Seine Probleme werden blass und klein. Jedes Mal, wenn ich mit Leuten bete und merke, Mensch, haben die Probleme, dann danke ich Gott zu Hause. Lieber Gott, ich danke dir, dass es bei mir nicht so schlimm ist wie bei denen da. Ja, da tröste ich mich. Da bin ich getröstet zu Hause. Verstehst du? Und da bin ich dankbar, dass es mir besser geht, wie den da hinten, für den ich gerade vorhin gebetet habe. Du löst deine Probleme, wenn du anfängst, anderen zu dienen. Deine Probleme sind verbunden mit den Problemen der anderen. Weißt du, wir sind mit den Mitmenschen vernetzt. Wenn wir für andere beten, wir werden gesegnet. Da ist, als wenn jemand für uns beten würde. Wer andere speist, der wird selbst satt. Wer andere kleidet, der wird selbst eingekleidet. Wer andere befreit, der wird selbst frei. Wer für andere sorgt, der wird selbst wunderbar versorgt von Gott. Und wer anderen dient, der wird selbst befördert sogar. Der Größte ist euer aller Diener. So steht in der Heiligen Schrift. Da ist alles da. Beweg dich nur. Tu was. Du funktionierst erst über den anderen. Du selbst funktionierst nicht. Aber wir brauchen jemanden, wo ich dienen kann, für den ich was tun kann, wo ich kreativ sein kann, wo ich eine Inspiration bekomme für mich persönlich. Du kannst dich nur über andere Menschen ärgern, wenn du willst. Das kannst du, das geht wunderbar. Aber du kannst auch für den anderen Gutes tun und dann erlebst du selbst, das ist Gnade. Ich darf dir noch sagen, alles, was du brauchst, ist dir gegeben. Noch ein paar kleine Gedanken, ganz schnell zum Schluss. Alles, was du brauchst, gab Gott dir umsonst. Alles, was du brauchst, hat der liebe Gott dir umsonst kostenlos gegeben. Du hast nichts mitgebracht und nimmst auch nichts mit aus dieser Welt. Du hast doch alles umsonst. Du wirst reich, wenn du lernst, umsonst zu leben. Hör mir gut zu. Umsonst zu arbeiten, umsonst zu glauben, umsonst zu singen, umsonst zu andere Leute zu ermutigen, umsonst zu lieben. Da wirst du beschenkt durch die Gnade Gottes. Gott hat dich umsonst erlöst. Ganz umsonst. Und du entfaltest dich wunderbar zu einer wunderbaren Rose, wenn du begreifst, alles ist umsonst, alles ist Gnade. Alles ist dir schon gegeben. Du musst nicht viel tun und viel bezahlen. Du lebst total anders, wenn du gelernt hast, umsonst zu leben. Einfach, ich bin da. Umsonst, ich genieße die Zeit. So ein Blümchen, so ein Röslein oder so Tulpe oder so vergiss mein nicht, verstehst du? Sie ist einfach da und sie blüht. Deshalb nehmen wir auch immer, manche Leute regen sich auf, keiner muss es. Ich verlange auch von niemandem. Leute regen sich auf, wenn wir am Sonntag immer das zweite Opfer aufnehmen. Ich nenne das zweite Meile Opfer. Die erste Meile muss es so oder so gehen. Das Opfer, das normale Opfer muss es so oder so geben. Aber dieses Zusätzliche, das Unnötige, die zweite Meile musst du nicht gehen. Und die zweite Meile ist das, was in der Ewigkeit ankommt, Brüder und Schwestern. Das Unnötige ist unbrauchbar für diese Welt, aber brauchbar für den Himmel. Das Unnötige. Alles ist gegeben, was du brauchst. Ja, unnötig da zu sein. So Kind kann die Eltern erfreuen. Heute Morgen ist mein Nachbar mit seiner Tochter rausgegangen und er will mit seiner Tochter mal spazieren gehen und diese ganz kleinen, vielleicht 3 Jahre. Aber dieses kleine Mädchen hat dem Vater so viel Freude gemacht. Ja. So viel Freude sagt, ich genieße, wenn ich als Vater mit meinem Mädel ein bisschen spazieren gehen kann. Ich genieße das. Verstehst du, was kann so ein kleines Kind, so ein Vater, der irgendwo ein Beamter ist, geben? Gar nichts. Aber es macht glücklich, kann mit meiner Tochter spazieren gehen. Das Unnötige wird für dich im Himmel angesammelt und eingetragen. Alles, was du unnötigerweise tust, was du nicht tun musst, musst ja nicht. Keiner verlangt es. Du tust hier oft unnötige Dinge und so weiter, die einen großen Wert haben für die Ewigkeit. Alles, was ihr dem Geringsten einem getan habt, hat Jesus gesagt in Matthäus 25, ein Becher Wasser, ein paar Klamotten einem Gefangenen oder ein Krankenbesuch, das habt ihr mir getan. Etwas Unnötiges. Ja, wo warst du, Herr, nackt? Wo warst du durstig? Wo warst du hungrig? Nachher fragen wir, wo warst du? Was einer den unbedeutenden Menschen getan hast? Einen armen Bettler? Ja, irgendwas gegeben, was geschenkt oder was getan. Gott revanchiert sich dann bei dir und dir wird dieses Unnötige wird dir im Himmel ausgezahlt. Hör mir zu. Wir transferieren unser Vermögen von hier nach drüben, indem wir was Unnötiges tun, was ich gar nicht nötig habe. Und ich habe in meinem Leben so viele Dinge getan, wo ich manchmal gedacht habe, das war alles unnötig. Sinnlos. Ja. Und der Herr hat zu mir dann gesagt, ich werde es wieder gut machen, ich werde dir vergelten und das ist dein Guthaben im Himmel. Alles, was du hier getan hast, das Unnötige. Weißt, was du mit Überzeugung getan hast, mit Freuden getan hast, und zwar, das ist dir als Gewinn angelegt, als Sparvermögen angelegt im Himmel. Das wird dir gut geschrieben als dein Kapital. Und das ist ganz arg wichtig, dass wir eine himmlische Versorgung haben. Dort werden wir mal ankommen, was wir den Geringsten einem getan haben. Alles, was du hier brauchst, um Schätze im Himmel zu sammeln, das ist alles dir schon gegeben. Alles, was du nicht brauchst, gib's weiter. Und je besser und je schneller du weitergibst, desto reicher wirst du am Schluss und am Strich. Du hast alles in dir, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Du kannst die Welt verwüsten. Da diese mächtigen Leute, die müssen nur einen Knopf drücken und die Welt geht in die Luft. Ja, oder du kannst die Welt zum Edengarten machen. Vater, ich danke dir für die Ernte. Ich danke dir für alles, was wir schon erreicht haben. Und ich danke dir auch für alles, was wir nicht erreicht haben und nicht verwirklicht haben. Ich danke dir für deine Güte, für deine Barmherzigkeit, ja für deinen Segen. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang, sagt dein Wort, wenn wir uns von dir leiten lassen, wenn wir uns an dir festhalten, an dem Gesegneten Gottes. Und ich danke dir, Herr, dass wir so viele Gesegnete auch unter uns haben und nicht nur unter uns haben, auch unter meinen Hörern, die irgendwo hier in Deutschland jetzt das Wort Gottes hören, dass sie gesegnet werden, dass sie gesegnet bleiben und dass sie sich nicht schämen, als Gesegnete Gottes durch die Welt zu gehen, einfach ihr Leben zu gestalten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns reich machst in Jesus Christus. Halleluja. Segne meine Geschwister und Freunde, wo sie auch immer sind, in Jesu Namen. Amen. Preis Gott.